Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Der Name Ajax führt zu einem Fußballverein, zum Putzmittel, einem Asteroiden und sogar zu einem Schützenpanzer. Und was ist mit dem griechischen Held? Ajax steht immer nur in der zweiten Reihe, im Schatten des großen Achill. So bereitet uns das Hamburger Thalia-Theater auf die heutige Uraufführung vor, Ajax und der Schwan der Scham. Ein Theaterabend von Christopher Rüping nach Sophokles. Wir sind gespannt. Am Ende dieser Stunde dürfen wir verkünden, wer den renommierten Ernst von Siemens Musikpreis 2025 bekommt, gern tituliert als Nobelpreis der Musik. Und beginnen wollen wir mit dem erneuten Blick nach Los Angeles. In den verheerenden Bränden im Stadtteil Pacific Palisades sind 100.000 Partituren des Komponisten Arnold Schönberg zerstört worden. Welche Folgen hat das für das internationale Konzertleben? Noch gibt es keine Entwarnung bei den Bränden um Los Angeles. Auch Fazit hat mehrfach darüber berichtet. Die Sorge der Kulturwelt richtete sich in den vergangenen Tagen auf Häuser, in denen intellektuelle Exilanten gewohnt haben. Menschen, die aus Hitler-Deutschland geflohen waren. Die berühmte Villa Aurora scheint den Brand überstanden zu haben, ebenso das Thomas-Mann-Haus. Aber es sind, das wurde heute bekannt, tausende Partituren des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg verbrannt. Nähere Informationen hat Ulrike Anton, die Direktorin des Arnold Schönberg Centers in Wien. Guten Abend, Frau Anton.
Guten Abend.
Arnold Schönberg hat seit 1933 in Pacific Palisades gelebt, in unmittelbarer Nachbarschaft von Thomas Mann. Sein Haus ist unversehrt, aber das ausgelagerte Schönberg-Archiv ist wohl komplett zerstört worden. Sie stehen in direktem Kontakt mit dem 83-jährigen Schönberg-Sohn Larry Schönberg. Er verkauft und verleiht mit dem Belmont Musikverlag Schönberg-Partituren in alle Himmelsrichtungen. Die New York Times berichtet von 100.000 zerstörten Partituren. Was macht deren Wert aus?
Ja, unsere Gedanken sind natürlich ganz bei der Familie Schönberg im Moment. Und wir sind in ständigem Austausch, vor allem mit Larry Schönberg. Larry Schönberg hat 1965 den Musikverlag Belmont gegründet, der sich ausschließlich um den Vertrieb der Werke von Arnold Schönberg bemüht. Und es ist natürlich ein unglaublicher Verlust, dass dieses Verlagsarchiv nun zerstört ist. Das heißt, tausende Seiten an gedruckten Partituren und Noten von Arnold Schönberg sind den Flammen zum Opfer gefallen. Und der Wert der Partituren ist natürlich gerade jetzt für die Kulturwelt sehr wichtig. Jetzt sind wir ganz kurz nach dem Jubiläumsjahr, 150. Geburtstag von Arnold Schönberg wurde ja letztes Jahr ganz groß auf der ganzen Welt gefeiert. Mhm. Und natürlich gibt es sehr viele Veranstalter, die weiterhin Arnold Schönberg aufführen möchten und hier natürlich bei Belmont die Noten bestellt haben. Und jetzt sind wir natürlich sehr bemüht, dass wir Belmont so rasch wie möglich helfen, zumindest in digitaler Form dieses Archiv und diese Noten wieder zur Verfügung zu stellen. Und da hilft natürlich auch das Arnold Schönberg Center mit. Das große Glück ist, dass die Originalpartituren von Arnold Schönberg sich ja seit 26 Jahren im Archiv des Arnold Schönberg Center in Wien befinden. Aber trotz alledem im Archiv von Belmont sind Originale auch dem Feuer zum Opfer gefallen. Nicht von Arnold Schönberg direkt, aber es hat sehr viele Komponisten, Komponistinnen und Musiker, Musikerinnen gegeben, die Arrangements hergestellt haben von den Werken von Arnold Schönberg mit Genehmigung der Familie. Und da können wir noch gar nicht genau abschätzen, wie viel da jetzt an Originalen dabei war. Aber das ist natürlich wirklich, wirklich tragisch.
Es ist wohl auch die gesamte Schönberg-Bibliothek verbrannt, darunter viele Bücher mit Widmungen, eine Originalbüste des Komponisten. Ein Porträt eben von Schönberg und dann ein Porträt, ein fotografisches, das der legendäre Man Ray fotografiert hatte. Also das sind ja alles auch wirklich unersetzbare Schätze. Aber das Gute ist ja, dass die Originalmanuskripte bei Ihnen sind in Wien.
Ja, das ist richtig.
Wie können Sie da jetzt helfen? Was kommt da auf Sie zu?
Ja, also wir haben natürlich auch bei uns Noten von Belmont gelagert. Die können wir jetzt natürlich so rasch wie möglich, werden wir die digitalisieren. Auch mit der Hilfe der Universaledition in Wien, die auch Bestände von Belmont hat und natürlich also so viel Dinge wie möglich, die wir im Besitz haben, werden wir jetzt natürlich Belmont zur Verfügung stellen. Aber Sie haben natürlich ganz richtig gesagt, es sind natürlich zusätzlich zu diesen gedruckten Noten eben unwiederbringliche Erinnerungsstücke auch verloren gegangen. Sie haben die meisten Dinge, die wir, von denen wir wissen, ja schon erwähnt. Auch Originalposter von der Uraufführung des Piero Lunaire 1912 war da darunter. Also das sind wirklich und natürlich auch für die Familie ganz wichtige Erinnerungsstücke, die jetzt leider verbrannt sind.
Gibt es denn außerhalb dieses abgebrannten Gebäudes eine genaue Auflistung, einen Katalog der Archivbestände? Also lässt sich detailliert rekonstruieren, was genau verloren gegangen ist?
Ja, das lässt sich rekonstruieren, aber das Schlimme ist bei dem Ganzen natürlich, Larry Schönberg, der sehr, sehr technikaffin ist, hat natürlich Backups gehabt, aber auch die Backups sind zerstört worden und deswegen muss man jetzt wirklich von Null beginnen, diese Bestände wieder aufzubauen und das Ziel eben, dass man es jetzt mal in digitaler Form versucht wiederherzustellen und alles Weitere wird man dann sehen, wie wir vorgehen.
Sie haben schon angedeutet, dass das jetzt durchaus Folgen haben kann für die Aufführung von Schönberg-Werken. Könnten Ensembles, Orchester gezwungen sein, ihre kommenden Programme zu ändern?
Das hoffen wir, dass wir das verhindern können. Und jetzt die Anfragen, die es gibt, die sind uns schon weitergeleitet worden. Und wir werden natürlich alles tun, was in unserer Macht steht, dass wir auch über andere Verlage die Noten dann zur Verfügung stellen können und mit vereinten Kräften werden wir das schaffen und es haben uns bisher wirklich alle, die hier helfen können, eben auch Hilfe angeboten und auf die werden wir auf jeden Fall zugehen und wir hoffen sehr, dass wir eben Absagen verhindern können.
Ulrike Anton, Direktorin des Arnold Schönberg Centers in Wien, über den großen Verlust von Schönberg-Partituren durch die Brände in Los Angeles. Frau Anton, danke fürs Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Der Theaterregisseur Christopher Rübing hat tolle Produktionen wie die 12-stündige Dionysos-Stadt entwickelt, gerade wieder aufgenommen an den Münchner Kammerspielen. Nach Stationen in München und Zürich ist Rübing jetzt als freier Regisseur unterwegs, derzeit am Thalia-Theater in Hamburg. Und dort wurde heute Abend Ajax und der Schwan der Scham uraufgeführt, frei nach Sophokles. Katrin Ullmann war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was verbirgt sich hinter diesem merkwürdigen Titel Ajax und der Schwan der Scham?
Ja, er ist wirklich merkwürdig und es ist eine Zusammenstellung eben von Ajax, dem Helden aus der griechischen Mythologie, eben einer der Haupthelden des Trojanischen Kriegs, der, das muss man kurz erzählen, den Leichnam des gefallenen Achill aus dem Schlachtgetümmel einsammelt und damit eben dieser ordentlich begraben werden kann. Und er schleppt, das ist auch noch ein recht wichtiges Detail, Achills Rüstung eben mit. Das wird später nochmal wichtig, weil eben Ajax und Odysseus dann wiederum gegeneinander antreten in einem Rededuell, um zu entscheiden, wer eigentlich Achills Rüstung dann am Ende bekommt. Odysseus gewinnt und Ajax überwindet diese Niederlage nicht, ist gekränkt und tötet dann im Rausch die gesamte Schafherde von Odysseus. Und als er sich wieder besinnt, stürzt er sich aus Scham in sein Schwert. Kurz gesagt, Ajax ist also, wie Sie schon sagten, der übersehen wurde. Und Rüping knüpft an diese Geschichte die Geschichte der Balletttänzerin Sarah Lane. Sie war nämlich in dem Film Black Swan das Tanzdouble von Natalie Portman. Und in den amerikanischen Medien gab es nach der Oscarverleihung eine recht wilde Debatte darüber, in welchem Umfang eigentlich Natalie Portman die Tanzszenen wirklich selbst getanzt hat. Da hieß es, von dem Choreografenseite hieß es ja, 85% hätte Natalie Portman selbst getanzt. Aber natürlich hat das Tanzdouble Sarah Lane behauptet, nein, das wären maximal 5% gewesen. Das heißt, es gab eine riesige oder mittelgroße Debatte. Mhm. Und das ist sozusagen auch wieder eine zu kurz gekommene, weil Sarah Lane eben auch gar nicht als Tanzdouble im Abspann auftaucht, sondern als Handdouble oder Stuntdouble. Also es geht immer um das Übervorteiltwerden und das Zweite, immer Zweite sein. und wie man eben mit seiner Wut und Enttäuschung darüber umgeht.
Das ist ja eine ganz interessante Mischung inhaltlich. Das Ganze ist eine sogenannte Stückentwicklung von Christopher Rüping und Ensemble eben nach Sophokles. Was ist das jetzt für ein Text? Antikes Versmaß, heutige Sprache oder beides?
Ja, beides. Also es ist eine Mischung eben aus beidem. Es gibt sehr viele oder einige sehr getragene Textpassagen oder aber auch überwiegend, würde ich sagen, es ist so der alltägliche Sprechduktus, so unser Alltagstext, den wir von uns absondern würden auch. Ich habe mittlerweile echt schon viele Arbeiten von Christopher Rüping gesehen und ich würde schon sagen, dass es sehr typisch für ihn ist, dass die SchauspielerInnen immer ja fast absichtlich angenehm unterspannt spielen und ja fast oft privat wirken. Und auch heute springen ist eigentlich das falsche Wort, aber die Spielerinnen zwischen dem Originaltext oder zwischen dem sophoklesischen Text und sehr lässig gesprochenen Texten hin und her. Also das ist, kriegt man vielleicht mal ganz gut mit, wenn man hier mal reinhört. Da hören wir jetzt Maya Beckmann als Ajax.
So, und jetzt mach mal Mucke an. Musik, mach Musik an. Ich allein warf meinen Körper in die Flut von Trojas Schwertern. An mir brach sich die Welle ihres Zorns. Wie Hyänen stürzten sie auf seinen Körper und hätten, wär ich nicht gewesen, ihm mit bloßen Zähnen noch die Haut vom Leib gekaut. Doch das ließ ich nicht zu. Ich war's, Ajax, der sich ihrem Sturm entgegenstellte. Ich war's, die ihr Leben in die Waagschale des Schicksals warf, um jenen toten Held zu bergen, den man den ersten unter allen Kriegern hieß. Sein Ruhm zwang mich, seit Jahren mich in Bescheidenheit zu üben.
Die Rolle des Ajax von Maya Beckmann gespielt am Thalia Theater in Hamburg, die kippt, wie ich auf den Fotos auf der Homepage sehe, reichlich Kunstblut aus. Wirkt die weibliche Besetzung nochmal wie ein Verstärker oder wie haben Sie das erlebt?
Ach, nicht wirklich, also nicht explizit. Also natürlich hat Maya Beckmann, dadurch, dass sie den Ajax spielt, enorm viel Text und eine Hauptrolle, aber es hat jetzt nicht irgendwie einen Verstärker, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt gerät eine Frau in diese Raserei. Und das wird in, wie Sie schon sagten, in Kunstblutbildern, sie beginnt so ein bisschen unvermittelten Wutanfall, beginnt sie dann selbst so ein Action-Painting, was dann später am Schnürboden hochgezogen wird und wo man quasi diesen Blutrausch dargestellt bekommt, den sie da in der Nacht als Ajax erlebt. Später gibt es aber auch noch eine, also dauernd gibt es eigentlich eine Live-Kamera und später noch eine große LED-Leinwand auf der Bühne. Da wird dann mittels KI das Gesicht von Natalie Portman auf das Gesicht von Pauline Renevier gemerged. Das ist eine absolut verblüffende Technik, denn Pauline Renevier spielt im zweiten Teil eben diese Balletttänzerin Sarah Lane, wobei sie eben auch, wie alle Spielerinnen, immer aus ihrer Rolle raus, in der Reihen springt. Also zwischendurch plaudern sie alle mal miteinander, zweifeln an ihren Rollen. Also der ganze Abend bewegt sich eigentlich immer wieder an dieser hippblicken, aber auch sympathischen Grenze des Privaten. Und was ich sehr mag, Rüping lässt in vielen, vielen Szenen unverschämt viel Zeit. Das ist manchmal wirklich absolut großartig, diese Pausen, diese Bühnenruhe auszuhalten oder auch aushalten zu dürfen. Das ist wie so ein Luxus. Und manchmal hat das natürlich auch Hänger.
Naja, es geht um Ehrgeiz, also Demütigung, Scham. Ich habe mich gefragt, wie zieht er das Publikum rein in diese Welt? Verzögerung ist ein Stilmittel, ja?
Ja, das ist ein Stilmittel und das ist auch ein bisschen das Problem, könnte man sagen, weil ich finde dieses Motiv des Zu-Kurz-Kommens und wie man damit umgeht, nicht so wirklich dringend, also mich nicht so wirklich dringlich, mich packt das nicht so wirklich. Also man guckt den Spielern, Spielerinnen sehr gerne zu und die machen das auch total fein, das ist wirklich ein tolles Ensemble, aber es ist so die Frage, was verhandeln die da? Die verhandeln sozusagen, wer ist das Double, wer ist die Rolle, wer ist die Figur? Denken da auch sehr sympathisch laut drüber nach, aber es hat jetzt nicht so was, entwickelt keinen Sog, dass ich denke, ich möchte dranbleiben, ich möchte die Lösung erfahren. Und es wird sehr viel gespielt im sympathischen Sinne, aber
geht am Ende nicht ganz auf. Ja?
Nee, geht am Ende nicht ganz auf, bleibt sehr offen, bleibt sehr, ja, fast ein bisschen beliebig. Das klingt sehr gemein. Ich fand es schon einen sehr sympathischen und angenehmen Abend. Ich habe den gerne geguckt, aber es entwickelt keinen Sog und nicht so viel Anbindung als Publikum, habe ich das Gefühl gehabt.
Ajax und der Schwan der Scham nach Sophokles mit Maya Beckmann in der Hauptrolle, Christopher Rüping und Ensemble mit einer Uraufführung am Hamburger Thalia Theater. Katrin Ullmann, live aus Hamburg. Dankeschön.
Gerne.
Wer schon mal einen Überblick über die Favoriten und Nominierungen der Oscar-Verleihung Anfang März bekommen möchte, der sollte in der nächsten Zeit oft ins Kino gehen. Auch an diesem Donnerstag starten zwei neue Filme, die bei den Oscars eine Rolle spielen könnten. Und Anke Lewicke hat sie schon gesehen. Hallo.
Guten Abend.
Beginnen wir mit Real Pain von und mit Jesse Eisenberg. Der US-Amerikaner, 41 Jahre alt, führt Regie, spielt die Hauptrolle. An seiner Seite Kieran Culkin, der für diese Rolle gerade den Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen hat. Und diese beiden sind im Film Cousins, fahren zusammen nach Polen, um die Herkunft ihrer jüdischen Großmutter zu erkunden. In Interviews erzählt Jesse Eisenberg, dass der Film autobiografisch ist. Geht es da um seine eigene verstorbene Großmutter?
Ja, es geht um seine eigene verstorbene Großmutter. Und Jesse Eisenberg ist polnisch-jüdischer, ukrainisch-jüdischer Herkunft. Und darum geht es immer wieder in seinem künstlerischen Schaffen, auch in den selbstironischen Artikeln, die er für den New Yorker schreibt. Und er sagt dann auch immer in diesen Texten, dass er an Angststörungen und Zwangsstörungen leidet. Und genau das tut seine Hauptfigur David hier auch, sein filmisches alter Ego. Das ist so jemand, da ist man froh, wenn er endlich einen Satz mal rausbringen kann. Also diese Figur sucht immer so den Bildhintergrund, während der Cousin eben immer so die Bildmitte ausfüllt. Der ist genau das Gegenteil. Man könnte aber auch sagen, dass dieser Benji, wie er heißt, seine Neurosen richtig auslebt. Also er ist auch bipolar und er thematisiert das alles, auch während die beiden dann auf Reisen gehen. Sie haben sich lange nicht mehr gesehen und fahren dann eben zusammen nach Polen und arbeiten ihre eigene Geschichte auf, aber werden natürlich da nochmal ganz anders mit der Weltgeschichte konfrontiert, die ja auch ihre Geschichte ist und die Angstneurosen auch bestimmt.
Also autobiografisch auf mehreren Ebenen. Auf was genau bezieht sich jetzt der Titel A Real Pain, ein wirklicher Schmerz?
Ja, einen wirklichen Schmerz muss man ja auch erstmal zulassen können. Und kann man jeden Schmerz zulassen? Und der Film ist als Tragikomödie inszeniert. Vielleicht, weil man ja mit Humor im Schmerz ausweichen kann. Vielleicht, weil dann mit Selbstironie man vielleicht auch weiterkommt. Und da, finde ich, gibt es immer wieder sehr schöne Dialoge, Monologe in dem Film.
Sieh dir diese Scheiße an. Ohne den Zweiten Weltkrieg würden wir bestimmt hier leben. Fuck, stell dir das mal vor. Im Ernst, wir sehen uns doch voll als, naja, Schöpfung Amerikas. Und das sind wir ja wohl auch. Das ist der Kern Amerikas. Menschen, die aus anderen Kulturen stammen. Aber in irgendeinem schwarzen Loch Paralleluniversum sind wir zwei Polen und haben wahrscheinlich lange Bärte und dürfen Frauen nicht die Hand geben.
Ja, jetzt sind die beiden in Polen und machen mit einer anderen Reisegruppe ebenso Holocaust-Gedenktouren. Und dieser Benji ist da immer ein Störfaktor. Also man ist auf dem jüdischen Friedhof und der britische Reiseführer erzählt immer so viele Fakten. Und der geht dann dazwischen und sagt, hör mal, es geht doch hier um uns Menschen. Und sowas passiert immer wieder. Wenn sie da mit einem Zug erster Klasse fahren, fragt eben Benji, wie können wir hier überhaupt in dem Zug sitzen? Und das ist ganz bemerkenswert, weil da geht es natürlich auch um den Umgang. Also wie guckt man sich diese Kulturstätten an? Und gleichzeitig hat aber Jesse Eisenberg auch einen guten Sinn für absurde Situationen. Also sie sind dann zusammen im Konzentrationslager. Abends sitzt man zusammen in einem jüdischen Restaurant. Da ist die Musik so laut, man kann sich gar nicht austauschen. Also sie sind eigentlich im Grunde wieder alleine. Und man kann sagen, mit dieser Absurdität und diesem Humor kommt man vielleicht diesem unfassbaren Schmerz dann doch näher.
A Real Pain von Jesse Eisenberg. Der zweite Film, über den wir reden wollen, geht bei den Oscars für Norwegen ins Rennen. Das Schuldrama Armand, ein Film, der schon beim Festival in Cannes den Preis für das beste Spielfilmdebüt bekommen hat. Halfdan Ullmann Tøndel heißt der Regisseur. Da wird man hellhörig. Es ist ein Enkel von Liv Ullmann und Ingmar Bergman. Ja, tritt er in die Fußstapfen seiner berühmten Großeltern?
Ja, man kann doch sagen, dass Ingmar Bergman und zusammen dann auch mit Liv Ullmann eigentlich immer so menschliche Abgründe erkundet haben. Und hier würde ich sagen, der Enkel geht in die Abgründe einer Gemeinschaft. Also das Ganze spielt nur in einer Schule. Eltern sollen kommen. Es hat einen Vorfall gegeben. Ein Junge, Jon, wurde auf der Toilette mit runtergelassener Hose aufgefunden, weint. Und Armand, sein bester Freund soll irgendwie involviert sein. Jetzt will man das aufklären. Amons Mutter wird gerufen, alleinstehende Frau, Schauspielerin und eben Jons Eltern. Und man hat eine überforderte Lehrerin. Und die Mutter von Jon setzt diese auch ziemlich unter Druck.
Ich muss die Schule bitten, das wirklich ernst zu nehmen.
Na klar, das tun wir doch. Ich verspreche es dir.
Ich habe das Gefühl, dass Elisabeth das alles nicht verkraftet. Mir ist klar, dass wir Rücksicht auf sie nehmen müssen, so wie die Dinge bei ihr liegen. Aber es fühlt sich nicht richtig an, dass sie die Sache einfach leugnet.
Ja, und die Kamera tritt jetzt einen Schritt zurück und wir beobachten. Also Elisabeth, die überforderte Mutter, die Schauspielerin, führt sie vielleicht ein Lotterleben. Und warum guckt Jons Vater diese Schauspielerin immer so an? Also es werden lauter Fragen aufgeworfen und es geht eigentlich darum, wie Befindlichkeiten, Vorurteile eine Wahrheitssuche auch beeinflussen.
Das hört sich jetzt nach einer ziemlich klaustrophobischen Inszenierung an. Hat der Film was von einem Kammerspiel?
Naja, er verlässt die Schule eigentlich kaum. Also man ist vielleicht mal draußen auf dem Schulhof und es ist auch noch eine unglaubliche Hitze. Die Klimaanlage fällt aus und diese langen Gänge in der Schule wirken auch metaphorisch wie ein Labyrinth. Das sind so Wege ohne Ende und dann geht die Sirene immer noch los. Also handelt es sich hier überhaupt um einen Fehlalarm? Also da wird optisch unheimlich viel auch immer in Szene gesetzt, auch akustisch. Also wenn Elisabeth, die Schauspielerin, das erste Mal kommt, hört man nur ihre Schritte und die haben schon so einen eindringlichen Nachhall. Und gespielt wird diese Elisabeth von der sehr bekannten Renate Reinswill. Die hat in Cannes damals für Der schlimmste Mensch der Welt den Goldenen, also die ist als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden, ist seitdem ein Star. Und was die da abliefert, schon Hochachtung. 10-minütiger Lachkrampf, der dann aber in einen Heulkrampf übergeht. Und mehr lässt sie und alle so ihre Masken fallen. Und der Film wird dadurch zu einer grotesken. Und man fragt sich, was sich diese Gemeinschaft eigentlich antut. Also sie bricht wie ein Kartenhaus zusammen und der Film inszeniert das dann ja wie eine Groteske. Also das geht dann auch auf in so einem ganz absurden Tanz, den man gar nicht mehr einordnen kann. Also da traut sich jemand viel für seinen ersten Film.
Armand, der Oscar-Kandidat aus Norwegen, startet wie Jesse Eisenbergs A Real Pain an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Wir sind vorbereitet. Dank Anke Lewicke.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit dem Internationalen Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient gemacht haben. In diesem Jahr geht er an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Direktorium in Aachen erklärte zur Begründung, die CDU-Politikerin sei eine starke Stimme Europas in der Welt. Als besondere Leistung von der Leyen nannte es die Eindämmung der Corona-Pandemie, das geschlossene und entschiedene Auftreten gegen Russland und die Impulse zum Green Deal, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Die Preisverleihung erfolgt traditionell im Mai bei einem Festakt im historischen Rathaus der Stadt. Der Papstfilm Conclave und das Musical Emilia Pérez führen die Liste der Nominierungen für den britischen Filmpreis BAFTA an. Das gab die British Academy of Film and Television Arts bekannt. Conclave von Edward Berger, der von den Machtspielen bei der Wahl eines neuen Papstes erzählt, bekam 12 Nominierungen. Dicht gefolgt von Emilia Pérez mit 11 Nominierungen, einem Film des französischen Regisseurs Jacques Audiard über die Geschlechtsangleichung eines mexikanischen Drogenbosses. Das Drama The Brutalist von Brady Corbet über einen Architekten, der den Holocaust überlebt hat, wurde 9-mal nominiert. Die BAFTAs werden am 16. Februar in London verliehen. Mit clownesken Protestsongs wurde der Liedermacher Hans-Eckhard Wenzel in der DDR bekannt. Nun kommt sein Archiv zu Lebzeiten ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Nach Rio Reiser ist der 69-Jährige der zweite Singer-Songwriter, dessen Dokumente dort aufgenommen werden. Wenzel ist nicht nur Musiker, sondern auch Autor von Gedichten, Dramen und Essays. Er verstehe sich als Liedermacher in der Tradition des politischen Lieds von den mittelalterlichen Troubadouren bis zu den Songs von Bertolt Brecht und Kurt Weill, so das Archiv. Wenzels Vorlass umfasst Lied- und Textentwürfe, Tournee-Tagebücher, Materialien zu Bühnenprogrammen und Konzerten sowie Korrespondenzen. Auch Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs gehören dazu. Patricia Schlesinger hatte ihr Amt als RBB-Intendantin im Jahr 2022 nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Verschwendung niedergelegt. Später wurde sie fristlos entlassen. Im Rechtsstreit zwischen ihr und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg wollen nun beide Seiten nach einer Einigung suchen. Dies erklärten die jeweiligen Anwälte nach einer gut 2,5-stündigen Verhandlung vor dem Landgericht Berlin. Die Gespräche sollen mit Hilfe eines Mediators erfolgen. Sollte es bis zum 31. Mai keinen Vergleich geben, will das Gericht ein Urteil verkünden. Schlesinger bestreitet die Vorwürfe und fordert von dem öffentlich-rechtlichen Sender ein monatliches Ruhegehalt von rund 18.300 Euro. Der RBB verlangt seinerseits im Rahmen einer sogenannten Wiederklage Schadenersatz in Millionenhöhe.
Wir schauen nach New York City. Vitales, experimentelles Theater ist das Markenzeichen des dortigen Under-the-Radar-Festivals. Seit 20 Jahren schafft es an diversen Off-Off-Broadway-Theatern Orte der Gegenrede und Solidarität. In 24 Theatern werden 250 freie Produktionen aus der New Yorker und der internationalen Theater-, Tanz- und Performance-Szene gezeigt. Innovativ und oftmals radikal. Ob das unter Donald Trump so weitergeht, gehen wird. Ute Büsing zieht eine Halbzeitfazit.
Künstlerische Freiheit gerät zunehmend unter Beschuss im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Damit muss sich Mark Russell auseinandersetzen. Er ist Gründer und seit 20 Jahren Programmdirektor des Festivals Under the Radar.
Wir wissen nicht, was unter der neuen Trump-Administration passieren wird. Beim Festival geht es jetzt mehr denn je darum, wie wir Künstler schützen können. Ein wichtiger Teil von Under the Radar war immer, Künstler aus Übersee mit neuen Präsentationsformen und Inhalten hierher zu bringen. Kriegen wir weiterhin Visa durch? Ich fürchte, in einem Jahr werden wir niemand mehr aus dem Iran einladen können.
It will be impossible to get someone from Iran.
Anders in diesem Jahr. Eröffnet hat das Festival der iranische Regisseur Amir Reza Kohestani mit Blind Runner. Für das New Yorker Publikum ist sein bildstarkes, leises, poetisches Zwei-Personen-Stück eine Offenbarung.
Dass unsere Performance genau in der Übergangszeit von Biden zu Trump stattfindet, macht sie umso wichtiger. Das amerikanische Publikum soll wissen, dass es so eine iranische Produktion unter Trump kaum mehr geben wird. Schließlich hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Muslimen die Einreise verweigert. Auch für andere Künstler aus dem Nahen und Mittleren Osten wird es schwieriger werden.
Amir Reza Kohestani Blind Runner ist im St. Anne's Warehouse in Brooklyn zu sehen, einer der ältesten unabhängigen Off-Off-Broadway-Spielstätten in New York, vor 20 Jahren Geburtsort des Under the Radar Festivals. Intendantin Susan Feldman.
Für das amerikanische Publikum ist es wichtig, Farsi zu hören, sich auf diese melodische Mischung aus Asien und Arabien einzulassen. Es gibt keine Propaganda, keine verborgene Agenda, nur eine zutiefst menschliche Botschaft.
It's just a very straight story. Einmischung oder Zensur durch die Trump-Administration fürchtet Susan Feldman zunächst nicht. Das St. Anne's finanziert sich wie die meisten am Under the Radar Festival beteiligten Häuser über Eintrittspreise, Sponsorenspender und internationale Co-Produzenten. Aber die Stimmung könnte kippen. Längst vorhandene Einreise- und Visa-Probleme werden sich verschärfen. Etwa die Hälfte der Under-the-Radar-Produktionen ist in den USA entstanden. So auch eine behutsam entstaubte Adaption des ersten US-Musicals von 1927, Showboat River, um eine Showtruppe aus dem segregierten Süden. Anders als zu seiner Entstehungszeit werden in der Neufassung im 800-Plätze-Theater NYU Skirball fast alle Rollen von Schwarzen übernommen. Gender-Identität, Rassismus und Kolonialismus durchziehen das Programm. Sobald die Under-the-Radar-Webseite freigeschaltet ist, startet der Run auf die bis zu $60 teuren Eintrittskarten. Nahezu alle Veranstaltungen sind ausverkauft.
The horse in Arabic is a symbol of a freedom.
Drei Stücke aus Syrien, dem Libanon und Palästina sind besonders nachgefragt. The Horse of Jenin, ein in Amsterdam produziertes selbstironisches Maskenspiel-Solo von Ala Shehada, ist einer der Festivalrenner. Schon, dass er überhaupt in New York auftreten kann, wird vom in Palästinenserschals gehüllten Publikum beklatscht. Festivalleiter Mark Russell.
If I was running maybe a mainstage theater, it would be dangerous for me.
Wenn ich ein Mainstream-Theater leiten würde, wäre es wahrscheinlich schwierig, überhaupt eine Position zu Palästina vorzustellen. Im Rahmen des Festivals kann ich das.
Sort of a special bubble.
Even after one year in the US, I still feel like an outsider.
Auch andere heiße Eisen, wie die sogenannte Migrationskrise, werden bei Under the Radar angepackt. 65.000 Asylsuchende zählt New York City momentan. Auch hunderte Kinder politisch Verfolgter aus Russland leben in Notunterkünften. Ihre Angst vor Deportation durch die kommende Trump-Administration zeigt die Produktion Space Bridge im La Mama Theater, Spielort der Off-Off-Broadway-Szene seit 1961. Irina Kuschelina hat das Dokumentarstück mit russischen und amerikanischen Jugendlichen gemeinsam erarbeitet.
Bei der Probe hat neulich eines der Kids gesagt, können wir nicht einfach bleiben und beten? Vielleicht hilft uns das ja. Für die russischen Kinder ist das ein besonders wichtiges Projekt. Sie können nicht zurückgeschickt werden. Schließlich spielen sie in einem Anti-Putin-Stück mit, das öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat.
They cannot go back, right? They did this anti-Putin, anti-war show.
Under the Radar ist also ein Festival, das kein aktuelles Thema scheut und sich mutig ins Zeug legt. Bleibt nur zu hoffen, dass es damit im nächsten Jahr weitergehen kann.
Experimentelles Theater in New York City beim Under the Radar Festival. Das läuft noch bis zum 19. Januar. Er wird gern als der Nobelpreis der Musik bezeichnet. Jedes Jahr im Januar gibt die Ernst von Siemens Musikstiftung bekannt, wer den diesjährigen Siemens Musikpreis erhält. Höchst renommiert mit 250.000 Euro ist der Hauptpreis hochdotiert. Die Stiftung macht es immer ziemlich spannend und heute Nacht ist es wieder soweit, zum 51. Mal. Im Studio ist Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion. Er ist der Erste, der den Namen des diesjährigen Preisträgers in die Öffentlichkeit tragen kann. Bitte schön.
Ja, der Ernst von Siemens Musikpreis, der Hauptpreis jedenfalls. Es gibt noch ein paar andere. Der Ernst von Siemens Musikpreis 2025 geht an den Dirigenten Sir Simon Rattle.
Simon Rattle, ist das überraschend oder haben Sie darauf schon länger gewartet?
Na, ich habe vielleicht nicht drauf gewartet, aber so ganz überraschend ist es natürlich nicht. Es ist ein wirklich renommierter, hochgeschätzter Dirigent. Und die Ernst von Siemens Musikstiftung hat schon, was die Interpreten angeht, eine gewisse Schwäche für Dirigenten. Also in den letzten 25 Jahren, in diesem Jahrhundert, dem 21. Jahrhundert, Christoph Eschenbach, Peter Gülke, Maris Jansons, Michael Gielen, Daniel Barenboim, Nikolaus Hanon-Kur und jetzt also Simon Rattle, da ist schon so eine gewisse Bandbreite und Palette zu erkennen. Und wenn man so will, dann ist Rattle, der am Sonntag 70 Jahre alt wird, dann war der jetzt einfach mal dran.
Schönes Geburtstagsgeschenk. Was zeichnet ihn denn jetzt aus Sicht der Jury des Siemens Musikpreises aus?
Drei Dinge werden da von der Ernst von Siemens Musikstiftung ausdrücklich hervorgehoben. Das eine ist die kontinuierliche und langfristige Arbeit mit seinen Orchestern. Und Rattle wird da zitiert, ein Dirigent kann einen außergewöhnlichen Einfluss auf die Musik haben, wenn er lange genug an einem Ort bleibt. Und genau das möchte ich tun. So das Zitat. Genau das hat er auch getan im Laufe seines Dirigentenlebens. Gerade mal 4 Orchester hat er als Chefdirigent geleitet. Birmingham, dann wahrscheinlich seine berühmteste Station, die Berliner Philharmoniker. Dann gar nicht so lang das London Symphony Orchestra und jetzt im Moment das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das ist wenig und das ist tatsächlich Ausdruck einer großen Gelassenheit, nicht sofort den nächsten Karriereschritt unternehmen zu müssen, sondern wirklich sich auf die Musikerinnen und Musiker einzulassen, auf die Orchester und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und genau das, glaube ich, ist tatsächlich eine große Qualität des Dirigenten und des Künstlers Simon Rattle. Dann wird noch hervorgehoben das außergewöhnlich breite Repertoire. Das ist in der Tat so, aber vielleicht nicht so ganz singulär. Und dann aber natürlich auch die Vermittlungsarbeit. Und bis heute legendär ist Rhythm Is It, ein Film über die gemeinsame Arbeit mit Schülern an Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky mit den Berliner Philharmonikern. Das war sozusagen der Urknall der Vermittlungsarbeit, jedenfalls bei den großen symphonischen Orchestern. Und das wirkt bis heute nach. Etwas allgemeiner gesagt, würde ich sagen, Simon Rattle hat vor allem in Berlin das klassische Musikleben wesentlich freundlicher gestaltet. Er war kein Alleinherrscher wie sein Vorvorgänger, der Halb- oder Ganzgott Herbert von Karajan. Er war auch kein eher verschlossener Typ wie sein unmittelbarer Vorgänger Claudio Abbado am Pult der Berliner Philharmoniker. Er war und ist ein offener, ein extrovertierter, ein zugänglicher Mensch. Und auch in dieser Beziehung, glaube ich, vergisst man leicht, dass er damals maßstabsetzend war. Er hat schon das Bild des Dirigenten als Chefdirigent einer großen Institution maßgeblich verändert.
Also eine gute Wahl.
Eine gute Wahl, wenn auch sicher keine exzentrische Wahl. Der große Ernst von Siemens Musikpreis ist ja immer ein Lifetime Award und als solcher ist es sicher eine gute Wahl. Programmatisch von Seiten der Stiftung aus erkenne ich da jetzt wenig Statementhaftes, aber natürlich ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass Sir Simon diesen Preis bekommt.
Neben dem großen Musikpreis gibt es ja auch noch 3 Förderpreise für Kompositionen.
Die gehen in diesem Jahr an den iranisch-kanadischen Komponisten Ashkan Behzadi, an Bastien David aus Frankreich und an Christine Thjørgersen aus Norwegen. 3 sehr unterschiedliche KomponistInnen. Alle 3 haben, auch da würde ich das sagen, den Preis ohne Frage verdient. 2 davon sind allerdings schon deutlich über 40 und da ist dann schon die Frage, inwieweit ein Förderpreis tatsächlich hier noch angemessen ist. Aber dieses Problem, muss man ehrlicherweise sagen, hat nicht nur die Ernst von Siemens Musikstiftung, sondern das haben alle Stiftungen, alle Preisgeber oder eben Stipendiengeber, dass die dafür in Frage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten immer älter werden.
Ja, ist aber gleichzeitig jetzt in Zeiten des Kultursparkurses auch extrem wichtig, oder?
Ja, die Förderpreise an diese 3 mehr oder minder jungen Komponistinnen und Komponisten und mehr noch als die 4 Millionen Euro an Projektförderung, die die Ernst von Siemens Musikstiftung in diesem Jahr ausschüttet. Das sind Kompositionsaufträge, das sind Konzertprojekte, das sind musikalische Akademien. In jüngerer Zeit gibt es auch Förderungen für Digitales. In diesem Jahr eine Klang-App zur Vermittlung zeitgenössischer Musik. Diese Projektförderungen, die man leicht vergisst vor dem großen Musikpreis und den großen Namen, aber diese Projektförderungen sind eigentlich das Entscheidende an der Tätigkeit der Ernst von Siemens Musikstiftung, waren immer schon wichtig und sind jetzt wahrscheinlich noch viel mehr wichtig, wenn die öffentlichen Kulturetats eben zusammengestrichen werden. Und man muss sagen, dass die Stiftung ihr Geld offenbar sehr, sehr gut anlegt und investiert, weil die Fördersummen doch jedes Jahr erfreulich hoch ausfallen.
Der Dirigent Simon Rattle bekommt also den Hauptpreis des Ernst von Siemens Musikpreises 2025. Rainer Pöllmann, danke für die Einordnung. Und morgen, Donnerstag, um 11:15 am Vormittag, ist Sir Simon zu Gast in der Sendung Tonart hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt legt Florian Werner einen roten Faden durch die gedruckten Feuilletons vom 16. Januar.
Eine frappierende Erkenntnis der letzten Jahre lautet: Die Superreichen sind in vielerlei Hinsicht so wie wir. Mit dieser These beginnt Adrian Daub im Freitag einen Essay über den Gesinnungswandel unter amerikanischen Tech-Milliardären. Denn klar, die Superreichen sind superreich. Aber sie sind uns nicht so fremd wie die Mogule früherer Generationen. Daub schreibt, als Henry Ford oder Howard Hughes langsam den Verstand verloren, war das noch eine grundverschiedene Welt von der, in der der Rest der Welt lebte und arbeitete. Elon Musk hingegen mag 1 Milliarde Mal reicher sein als ihr Onkel Klaus, der nicht mehr zum Weihnachtsessen eingeladen ist, aber er hat sich von denselben Memes radikalisieren lassen und hat auf seinem Weg in die Ungenießbarkeit sehr ähnliche Stationen durchgemacht. Ähnliches gelte für den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der sich nun ebenfalls plötzlich bei Trump und seinen Steigbügelhaltern anbiedert. Eine Entwicklung, die Daub nicht weiter überrascht. Er meint, die Vision hinter Facebook war demokratisierend, aber es war eine Demokratie, die immer solche und solche kannte. Man vergesse nicht, dass er die App zuerst schuf, um die Attraktivität der Frauen Harvards beurteilen zu können. Auch in der deutschen Unternehmenskultur gibt es derweil einen Wandel zu beobachten, wie Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Alles muss raus, titelt er, und meint damit die Tatsache, dass sich immer mehr Unternehmen von ihren über Jahrzehnte gewachsenen Kunstsammlungen trennen. Kunst war in der Welt der Angestellten einmal das, was heute der Tischkicker, das Lümmelsofa am Konferenzbereich oder das Körbchen mit Snacks sind. Eine kleine Geste zur Erbauung, die dem Arbeitnehmer helfen sollte, sich trotz vielleicht nur bescheidener Karriereaussichten zwischen 9 und 5 ein bisschen wertgeschätzt zu fühlen. Auf die Arbeitnehmer von heute wirke die Kunst aus den Nachkriegsjahrzehnten aber eher altbacken. Zudem fehlten in modernen Großraumbüros schlicht die Wände, um sie aufzuhängen, daher der Ausverkauf. Aktuell etwa bei dem Chemiekonzern Bayer, der freilich seit dem Ärger um das Pestizid Glyphosat ohnehin andere Sorgen hat. Henschel schreibt, angesichts der pausenlos eingehenden Schadensersatzforderungen mag es auch nicht leicht sein, den Aktionären zu erklären, welchen konkreten Nutzen die bedrängte Firma aus den Warhol-Siebdrucken in ihrer Sammlung zieht. Tja, ist das Kunst oder darf man da drauf rumtrampeln? Diese Frage beschäftigt derzeit auch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Er muss entscheiden, ob es sich bei den Sandalen der Firma Birkenstock nicht bloß um fußgesunde Treter, sondern um Werke der angewandten Kunst handelt, wie das Unternehmen argumentiert. Was fordert das Gesetz? Fragt Ronald Düker in der Zeit und antwortet: Karl Birkenstock, der 1963 als erste Sandale das Modell Madrid auf den Markt gebracht hatte, müsste damals eine persönliche geistige Schöpfung vollbracht haben, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann. Die Firma Birkenstock habe daher nun ein kunstgeschichtliches Gutachten vorgelegt, welches die Sandalen als skulpturale Werke im Geiste des Brutalismus begreift. Dafür, so Düker weiter, führt es zum Beispiel die von außen sichtbare Korkschrotmasse des Fußbetts an, offenbar als Analogie zum in der brutalistischen Baukunst so beliebten Sichtbeton. Beton, man merkt, ein schweres Thema. Wie der BGH es zu knacken gedenkt, das erfahren wir Ende Februar.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.